Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0, der Podcast, in dem komplexe Medizinthemen von Experten in einfachen Worten erklärt werden. Heute mit euch auch wieder dabei Ivan Golovko, Physiotherapeut und Host von dem Podcast. Heute haben wir als Gast Lennart Schulz. Lennart, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, klar. Danke, Ivan. Mein Name ist Lennart Schulz, ich bin Physiotherapeut, bin IFAMT-Manualtherapeut und Therapeut für klinische Psychoneuroimmunologie und freue mich, heute dabei zu sein.
Sehr schön. Aufgrund deiner Spezialisierung und Expertise hatten wir uns sehr lange überlegt, welche Thematik wir gemeinsam besprechen. Wir haben uns geeinigt, das Thema stille Entzündung zu wählen. Magst du vielleicht dazu was sagen? Magst du das Thema kurz definieren?
Genau, also vielleicht hole ich da ein bisschen länger noch ein bisschen aus, um auch so ein bisschen meinen Hintergrund zu erklären. Also ich hatte immer früher den Wunsch, eigentlich Medizin zu studieren, wollte eigentlich Arzt werden, habe aber in der Schule, wie viele vielleicht, nicht so das Interesse gehabt oder da ist nicht das Interesse geweckt worden. Und somit musste ich mich erstmal mit dem Plan B befassen. Das heißt, daraufhin bin ich eben Physiotherapeut geworden. Und hatte dann eigentlich auch nach Abschluss der Ausbildung noch immer den Wunsch, auch Medizin zu studieren habe mich dann auch weiterhin beworben, hat dann aber erstmal nicht sein sollen, musste halt weitere Wartesemester sammeln und habe dann über IFAM, die manuelle Therapie, angefangen und habe eigentlich da gemerkt, dass ich genau das so ein bisschen gefunden habe, wonach ich gesucht habe. Und mit jedem Modul bei IFAM oder bei der manuellen Therapie habe ich eigentlich gemerkt, okay, ich glaube, ich brauche dieser Wunsch, Medizin zu studieren, den kann ich mir auch ein Stück weit anders erfüllen, weil es irgendwo in mir immer so ein bisschen auch darum ging, ja, so ein bisschen in der Medizin einzutauchen, komplexe Sachverhalte zu verstehen und eigentlich zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich im Körper und wie können wir eigentlich auch unser Potenzial ein Stück weit entfalten. Und dann habe ich nach IFAMT teilweise natürlich auch gelernt, dass wir gewisserweise einfach an gewisse Grenzen kommen. Ich glaube, man lernt auch als Physiotherapeut oder als Manualtherapeut mit zunehmender Erfahrung, dass es halt einfach auch manchmal keine Indikation für Physiotherapie und manuelle Therapie gibt. Und häufig hat man doch trotzdem irgendwie diesen Wunsch, ich möchte Patienten helfen und ich möchte die jetzt nicht einfach weiterschicken und ich weiß auch gar nicht, wo ich sie weiterhin schicken kann. Daraufhin habe ich dann eben noch weitergesucht, was kann ich machen, um mich noch ganzheitlicher aufzustellen, um mich noch mehr mit Themen zu befassen. Und da bin ich dann eben auf das Studium der klinischen Psychoneuroimmunologie gestoßen. Und da geht es halt eben darum, auch so ein bisschen ja andere Organe mit zu verknüpfen. Inwieweit spielt das Immunsystem eine Rolle? Inwieweit können wir Ernährung als Medizin benutzen? Aber inwieweit kann das eben auch als potenzielle Gefahrenquelle für zum Beispiel Entzündungen sorgen? Und jetzt hast du gerade quasi das Thema schon gesagt. Es geht um ein bisschen stille Entzündung. Das glaube ich heutzutage ein immer größer werdendes Thema ist, was wir auch vor langer Zeit noch gar nicht für möglich gehalten haben, dass es das überhaupt gibt. Wenn es so um das Thema Entzündung geht, das ist ja manchmal so ein bisschen auch negativ behaftet oder ich habe es auch häufig so in der Praxis, dass viele Patienten dann erstmal zu mir kommen, sagen, oh, ich habe hier eine Entzündung und das ist alles schrecklich und das ist fürchterlich, aber ich glaube auch, das muss man erstmal dann Patienten erklären, dass Entzündung erstmal was Physiologisches ist und dass es erstmal was Gutes ist und dass ja, ohne Entzündung würden wir wahrscheinlich auch gar nicht überleben können. Das heißt, es bewahrt uns auch davor, dass, ich sag mal, Pathogene wie jetzt Viren oder Bakterien uns angreifen können. Und deswegen ist grundsätzlich Entzündung erstmal was Gutes. Man muss es halt nur ein bisschen definieren und dann auch vielleicht im Vergleich zu der stillen Entzündung, also eine akute Entzündung. Ich glaube, das kennen die meisten. Es gibt ja die klassischen Entzündungszeichen, Schwellung, Wärme, Rötung, Schmerz, Funktionsverlust. So, das sind häufig die Sachen, wenn man jetzt irgendwie mal umgeknickt ist, Sprunggelenk oder sich das Knie verdreht hat. dann haben das die meisten schon mal erlebt und erfahren und wissen dann auch damit umzugehen. Und jetzt wissen wir aber, wie gesagt, dass es eben auch das Thema Stelleentzündung geht. Und da sieht man eben nicht diese klassischen Entzündungszeichen, wie man es bei einer richtigen Entzündungsreaktion sieht, sondern da findet im Prinzip auf einem deutlich niedrigeren Entzündungsniveau im Körper Prozesse statt, die aber ein Stück weit auf Dauer eben auch Probleme sorgen können. Und das sind natürlich dann so Sachen, vor allem wie jetzt ja, unser moderner Lebensstil, der viel Sitzzeit beinhaltet, der auch vielleicht die Lebensmittelindustrie weiß natürlich auch, wie unser Gehirn funktioniert und weiß, wie man uns glücklich macht. Aber ob das immer alles so artgerecht ist, was wir dann so an Lebensmitteln konsumieren, ist halt so eine Frage. Das heißt, auch Lebensmittel können für solche stillen Entzündungen sorgen. Es gibt natürlich noch andere Umweltfaktoren. Unsere Luft gibt es natürlich auch entsprechende Toxine, die wir einatmen, die dafür verantwortlich sein können. Lichtverschmutzung, was für heutzutage auch immer natürlich immer mehr ein Thema ist, und so weiter und so fort. Also es gibt einfach ganz, ganz viele Faktoren: Rauchen, Alkohol, auch finanzieller Stress, Mobbing, also so die ganzen psychoemotionalen Themen, die im Prinzip dafür sorgen, dass unser, ja, Körper in diese Alarmbereitschaft geht, aber eben nicht diese klassischen Entzündungszeichen zeigen, wie wir es dann eben bei einer akuten Verletzung jetzt häufig kennen.
Da hast du auch schon erwähnt, das Sitzen. Man sagt ja auch, das Sitzen ist das neue Rauchen, aber auch viele Faktoren, die eben den Körper eher unterbewusst in Stresssituationen führen. Also würdest du sagen, dass dies auch dazu führt, dass die Belastbarkeit des Menschen durch die Entzündung erniedrigt wird und dazu zu Komplikationen und Beschwerden, die das Ganze führen kann?
Ja, absolut. Also es ist definitiv so, dass natürlich so ein aktiviertes Immunsystem die ganze Zeit Ressourcen braucht. Und wenn wir uns jetzt mal die betrachten bei einem niedriggradig aktivierten Immunsystem, dann sehen wir halt immer, dass es sich die Energie auch teilweise natürlich aus anderen Organen versucht herzuholen. Das heißt, wir sehen dann auch teilweise, dass wenn jetzt solche niedriggradigen oder stillen Entzündungen, also es gibt ja in der Literatur unterschiedliche Begriffe, manche nennen das als stille Entzündung, manche nennen das niedriggradige Entzündung, manche sprechen von kalter Entzündung. Das heißt, letztendlich sorgen die natürlich für Stress. Und Stress ist immer damit verbunden, dass der Körper Ressourcen braucht in Form von Energie. Und diese Energie muss er natürlich sich holen. In erster Linie bekommen wir natürlich die Energie auch aus Nahrung. Aber wenn es natürlich über einen längeren Zeitraum anhält, und das ist dann immer so eine Frage der Zeit, wie lange so ein Stressor dann halt anhält, wenn jemand jetzt, ich sag mal, sei es jetzt eine Arbeitssituation vorfindet, wo er sich nicht wohlfühlt, weil er vielleicht dort auch gemobbt wird oder weil es ihm keinen Spaß macht. Das ist natürlich ein anhaltender Stressor. Und dieser anhaltende Stressor kann natürlich über Monate, teilweise Jahre erfolgen. Und irgendwann versucht natürlich das Immunsystem auch, sich dann die Energie aus zum Beispiel anderen Organen zu holen. Das heißt, wir sehen dann zum Beispiel, dass der Körper anfängt aus Muskulatur, die Muskulatur in Energie wieder umzuwandeln. Das heißt, dort werden dann die Proteine, die Aminosäuren, umgewandelt in Glucose, also in Zucker, und um quasi gegen diese Stresssituation anzukämpfen. Und das wäre jetzt so ein Beispiel, dass man das in der Muskulatur sieht, aber da gibt es noch andere Möglichkeiten im Körper, wo der Körper dann einfach auf, in Anführungsstrichen, ja, nicht so wichtige Organe zurückgreifen kann, um quasi diese Energie sich zu holen. Und das sieht man auch, wenn man jetzt über mal ja, Menschen spricht, bei denen das der Fall ist. Dann sieht man halt häufig, dass diese Leute auch klagen. Also insgesamt, die haben das Problem, dass sie über Energielosigkeit sprechen, dass sie teilweise auch so Stimmungsschwankungen haben, dass sie das Gefühl haben, einfach auch Verspannungen im ganzen Körper so ein Stück weit. Sie haben Schlafprobleme oder was auch gerne eine Frage ist, die ich dann stelle, ob jemand mal Fieber in der Vergangenheit gehabt hat oder irgendwelche akuten Infekte, weil das halt häufig so Begleiterscheinungen sind. Dass zum Beispiel sowas wie Fieber ist ja eine teure Angelegenheit, das muss man sich leisten können, um die Körpertemperatur zu erhöhen. Und wenn man halt lange in so einem niedriggradig aktivierten Entzündungszustand sich befindet, dann ist man auch manchmal eben nicht in der Lage, um so eine Fieberreaktion zum Beispiel zu leisten. Und das sind halt so Anhaltsgeschichten, an denen man sich orientieren kann, wo man, ja, ich weiß nicht, wenn jetzt Patienten sich fragen, okay, was kann ich dagegen machen oder wie kann ich das auch bei mir erkennen? Es gibt natürlich auch von diagnostischer Seite Möglichkeiten, um das im Blut festzustellen. Da gibt es so, ja, es gibt die klassischen Entzündungsparameter, wie zum Beispiel das CRP-Wert, den man vielleicht auch kennt. Da gibt es dann aber auch zum Beispiel, um diese niedriggradigen Entzündungen zu erkennen, das hochsensitive CRP. Wert, um das bestimmen zu lassen. Aber ich bin da immer so ein bisschen, also ja, ich muss nicht jeden Tag nachmessen, dass ich Schuhgröße 43 habe. Das ist dann eigentlich auch schon relativ schnell in der Anamnese mit Patienten dann auch geklärt, dass man eben ja, feststellen kann, wie geht's denn eigentlich? Haben die morgens das Gefühl, dass sie Bäume ausreißen können? Wie schlafen sie, wie fühlen sie sich insgesamt und so weiter. Das kann man daran eigentlich schon auch ganz gut erkennen.
Also scheint Stress ein sehr fordernder Prozess zu sein im Körper. Magst du da vielleicht kurz auch auf die Physiologie eingehen? Was passiert denn genau beim Stress?
Genau, also wir haben ja letztendlich, beim Stress ist es so, wir haben im Prinzip eine erhöhte Nachfrage von Energie. Also das kann ja unterschiedliche Stressoren sein, sei es jetzt psychoemotionaler Stress, sei es, ja, weil wir uns gerade vielleicht auf eine Prüfung vorbereiten oder weil wir vielleicht Probleme in der Beziehung haben, weil wir Probleme im Job haben, was auch immer. Das heißt, diese Art von Stressoren, die sorgen für eine erhöhte Nachfrage von Energie. Und der Körper hat natürlich unterschiedliche Systeme auf Energie bereitzustellen. Das heißt, was wir klassischerweise kennen, wären so Zucker, also sprich Kohlenhydrate. Was wir aber auch kennen, sind andere Ressourcen wie Fette und wie Eiweiße. Und evolutionär gesehen war es eigentlich immer so, dass der einfachste Weg war, dann Zucker zu verbrennen. Weil das ist eigentlich so der schnellste Weg, auch Energie bereitzustellen. Und wenn das halt über einen längeren Zeitraum passiert, dann fangen wir halt an, die anderen Stoffwechselsysteme ein bisschen zu vernachlässigen. Das heißt, wir werden gerade der Fettstoffwechsel wird vernachlässigt und eigentlich wissen wir, dass der Fettstoffwechsel deutlich effizienter und effektiver auch ist, weil wir daraus viel mehr Energie bereitstellen können, aber der Prozess eben ein bisschen aufwendiger ist und ein bisschen langsamer vonstatten geht. Und das heißt, dann haben wir eben wieder das Problem, dass wenn wir aufgrund des Stressors dann ständig nur im Zuckerstoffwechsel sind, dann haben wir auf der einen Seite natürlich so Begleiterscheinungen, dass neben dem, dass unsere Energiereserven, was den Zuckerstoffwechsel anbetrifft, irgendwann begrenzt sind. Das heißt, wir können so ein bisschen Zucker in der Leber und in den Muskeln speichern, aber die sind irgendwann eben begrenzt. Und wir haben riesige Mengen an Fettspeichern. Ja, das bisschen reicht aus, um quasi einen Marathon laufen zu können. Aber wenn wir darauf eben nicht zurückgreifen können, weil unser Immunsystem immer wieder nur bereit ist, quasi auch den Zucker zu verstoffwechseln oder den Zucker zu benutzen, dann kommen wir halt in das Problem, dass wir irgendwann dann ja, uns die Energie ausgeht und dass wir das dann auch merklich spüren.
Also würdest du sagen, dass Stress vor allem bei Krankheiten wie Diabetes und Übergewicht auch eine sehr gewichtige Rolle spielt. Ist das richtig? Auch aufgrund der Prozesse, die du beschrieben hast.
Genau, da. Also wenn wir letztendlich natürlich dann auch so ein bisschen in das Thema Stoffwechsel ja ein bisschen eintauchen, dann sehen wir natürlich auch, dass sich das dann auch in unserem Appetitverhalten und in unserem Essverhalten natürlich auch widerspiegelt. Das heißt, wir sehen natürlich auch, dass Stress dann einfach dafür sorgt, dass wir dazu tendieren, mehr zu essen, häufiger zu essen. Und dieses mehr Essen und häufiger Essen, also sprich die Nahrungsfrequenz und auch die Nahrungsmenge, sorgt natürlich auch dafür, dass im Körper dann einfach ja, gewisse Botenstoffe ausgeschüttet werden, wie zum Beispiel Insulin, was die meisten erkennen, wenn wir jetzt mal das Thema Diabetes auch quasi mit einbringen, dann sehen wir halt, dass um letztendlich den Zucker in die Zelle zu bekommen, damit die Zelle auch arbeiten kann, brauchen wir natürlich Insulin. Und wenn wir ständig am Essen sind und auch immer wieder natürlich auch sehr viel essen, sehr hochkalorisch, dann muss die Bauchspeicheldrüse immer sehr viel Insulin produzieren. Und irgendwann sehen wir halt, dass aufgrund dieser hohen Mengen an Insulin die Rezeptorendichte quasi abnimmt und wir dann nicht mehr in der Lage sind, auf das Insulin zu reagieren. Ich erkläre das immer so ein bisschen quasi wie so ein Schlüssel und ein Türschloss an der Tür. Das heißt, quasi um die Tür zu öffnen, brauchen wir Insulin, damit quasi der Zucker aus der Blutbahn dann durch die Tür in die Zelle kann. Nur wenn wir ständig Insulin produzieren und ganz viel davon in der Blutbahn haben, dann fangen irgendwann an, die Schlösser und das sind dann quasi die Rezeptoren zu verschwinden. Und dann sehen wir halt, dass der Zucker nicht mehr in die Zelle gelangt. Und dann haben wir eben auf der einen Seite das Problem, dass wir eine sogenannte Hyperglykämie erleben. Das heißt, zu viel Zucker in der Blutbahn und der Zucker geht halt nicht in die Zelle, wodurch wir nicht die Energie bekommen, um einen vernünftigen ja, Stoffwechsel oder Zellfunktion zu generieren. Und Zucker in der Blutbahn haben wir auch wieder das Problem, dass das natürlich dann die Gefäße, ich sag mal, angreift, dass es zu Gefäßschädigungen kommt, dass daraus so atherosklerotische Plaques sich dann entstehen und das dann eben zu weiteren Problemen einfach führen kann.
Gibt es denn Möglichkeiten, das zu steuern oder sagen wir mal, einen Einfluss auf den Stress zu haben, wenn man den Verdacht hat, man hätte eine stille Entzündung?
Genau, also das Schöne ist, ja, ganz klar, wir haben da ganz viele Möglichkeiten, darauf positiv einzugehen und Einfluss zu nehmen. Das heißt, so die beiden Geschichten, mit denen ich eigentlich dann immer um die Ecke komme oder was ich auch als allererstes bei Menschen anwende, die mit solchen Problemen zu kämpfen haben, sind im Prinzip so ein bisschen das Thema Ernährung und das Thema auch vor allem Sitzzeit. Und da kann ich vielleicht auch nochmal was zu sagen oder auch vielleicht was an die Hand geben. Also Ernährung ist vor allem, glaube ich, so die allerersten zwei Faktoren, die ich da ganz gerne beeinflussen möchte, ist eben die Mahlzeitenfrequenz und die Mahlzeitenzeitspanne. Weil wir wissen, dass nach jedem Mal, wenn ich sag mal, Kalorien durch den Mund reinkommen, dass wir dann von einer Mahlzeit sprechen müssen. Das heißt, mal ganz spitz ausgedrückt, Kaffee mit Milch ist schon quasi eine Mahlzeit. So, und jede Mahlzeit löst immer eine sogenannte postprandiale Entzündungsreaktion aus. Und das ist eben das, was quasi so eine stille Entzündung dann auch ist, weil der Körper ist natürlich, Nahrung war natürlich für uns auch evolutionär bedingt immer auch eine potenzielle Gefahr, weil es hatte immer irgendwie Viren, Bakterien, die uns angreifen konnten. Und so war natürlich das Immunsystem immer auch ein bisschen, ja, in Alarmbereitschaft, dass da nicht gleich, ich sag mal, irgendwas reinkommt, was uns gleich umbringt. Und von daher sehen wir auch zum Beispiel, dass Nahrungsmittel, die wir eigentlich schon am längsten kennen und am längsten essen, eigentlich für die geringste postprandiale Entzündungsreaktion sorgen. Und auf der anderen Seite sehen wir eben auch, dass Nahrungsmittel, die sehr hochkalorisch sind, ich sag mal, was Kalorien anbetrifft, aber auch viel Fette, viel Fructose enthalten, dass die tendenziell für eine größere postprandiale Entzündungsreaktion sorgen. Und das sieht man dann auch im Nachgang, wenn man mal was isst. Ich kenne das selber. Ich habe, als ich angefangen habe als Physiotherapeut, habe ich damals noch in der Mittagspause auch so den ganzen Pott voller Nudeln reingepfiffen und ja, dann entsprechend so ein Schnitzelkoma erlitten dann nach der Mittagspause. Und die ersten ein, zwei Patienten, die ich da behandelt habe, da musste ich mich wirklich quälen, dass ich da nicht einschlafe. Und das kennen wir, glaube ich, alle. Also ich meine, wir kennen das alle, wenn wir mal, weiß ich nicht, einen Salat mit einem schönen Steak oder mit einem schönen Stück Fisch essen, dann haben wir nicht diese krasse Ermüdung nach dem Essen. Aber wenn wir so eine Vier-Käse-Pizza essen, ja, dann fühlen wir uns einfach anders. Aber es ist natürlich auch klar, wie gesagt, schon anfangs erwähnt, die Lebensmittelindustrie weiß, wie unser Gehirn funktioniert. Und da denken wir natürlich eher an Vier-Käse-Pizza, als dass wir jetzt irgendwie an Rucola denken. So. Aber um auf das Thema Ernährung dann zurückzukommen, also Mahlzeitenfrequenz ist ein großes Thema. Das heißt, tendenziell eben, wir leben das, viele essen 5 bis 10 Mahlzeiten am Tag. Ich würde halt auf 3 wirklich runtergehen, dass man dann auch versucht, eben den Kaffee mit Milch schon dann mit dem Frühstück zusammen zu essen, dass das alles innerhalb von einer halben Stunde, sage ich mal, passiert. Und die hohe Kunst ist es dann halt auch nachher dann mal auf 2 Mahlzeiten zu wechseln, dass man dann halt versucht, auch mal längere Zeit ja nicht zu essen, dass man intermittierendes Fasten oder 16 und 8 oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, einbaut, also sprich 16 Stunden am Stück bei nichts isst, wo ich sag mal, keine erneute postprandiale Entzündungsreaktion entsteht, wo der Verdauungstrakt sich mal erholen kann, wo Darmzellen wieder aufgebaut werden können, wo auch, ich sag mal, die Bauchspeicheldrüse dann mal kein Insulin produzieren muss. Das sind alles so Faktoren, die sich positiv eben auf unser Entzündungsniveau, sage ich mal, ausschlagen. Und dass man eben, ja, einerseits die Zeitspanne deutlich verringert, in der wir dann über Tag was essen. Und dann bin ich aber auch kein großer Fan, jetzt irgendwie Kalorien zu zählen oder irgendwelche Sachen wegzulassen, sondern dann isst man halt auch, bis man satt ist. Sollte man sowieso nach dem Hungergefühl gehen. Ich glaube, unser Hungergefühl sagt uns, wenn es zu viel ist und wenn nicht. Natürlich ist es klar, dass das, was wir auch eben besprochen haben, dass unser Hungergefühl manchmal auch manipuliert wird, wenn wir natürlich solche Stressoren ausgesetzt wird und wir dann natürlich ständig Hunger haben, weil der Körper nach Energie auch fragt. Aber sobald wir dann eben auch die Mahlzeitenfrequenz reduzieren auf 2, 3 Mal, dann sehen wir aber auch, dass der Körper natürlich anfängt, auch an der metabolischen Flexibilität ja, zu arbeiten und das zu verbessern, dass wir eben nicht nur im Zuckerstoffwechsel sind, sondern dann eben auch, wenn wir längere Zeit mal nicht zur Verfügung haben, der Körper dann auch weiß, okay, jetzt muss ich auch mal auf meine Fettreserven zurückgreifen und jetzt muss ich auch den Fettstoffwechsel aktivieren. Und da kann man natürlich auch so Sachen dann einbauen wie nüchtern bewegen, morgens vorm Frühstück eine Runde joggen gehen, eine Runde Fahrrad fahren, ein bisschen Kraftsport, was auch immer, um da auch nochmal diese Effekte dann nochmal zu verbessern und auch wieder an der metabolischen Flexibilität zu arbeiten, dass man halt den ganzen Tag auch irgendwie das Gefühl hat, okay, ich habe genügend Energie zur Verfügung und ich fühle mich fit und egal welche Herausforderung jetzt auf mich zukommt, ich bin in der Lage auch das zu gewährleisten.
Mal kurz ergänzend, metabolische Flexibilität ist die Fähigkeit vom Körper, Energiegewinnung auch durch andere Energiegewinnungsprozesse zu leisten, ne? Zum Beispiel Fettstoffreserve, aber auch aus der Leber durch Ketone und so weiter und so fort. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau, das ist einfach, dass wir, wie du schon angesprochen hast, die unterschiedlichen Metaboliten, die wir quasi benutzen können, Zucker, Fette, Laktat, Ketone und so weiter, dass wir in der Lage sind, eben daraus Energie zu gewinnen und das auch unabhängig davon, in welchem Kontext wir uns befinden. Und das kann natürlich nur gut funktionieren, wenn wir das auch trainieren und wenn wir das auch mal forcieren, dass wir eben mal längere Zeit zum Beispiel durch Fasten, durch längere Zeit nichts essen, durch nüchternes Bewegen, auch mal den Körper so ein bisschen herausfordern, mal sich Alternativen einfallen zu lassen. Und das ist eigentlich auch das, was, glaube ich, dann nachher auch Gesundheit auszeichnet oder Flexibilität zu besitzen, egal in welcher Situation wir uns jetzt befinden, ob wir uns gerade mit einem akuten Virusinfekt auseinandersetzen müssen, dass der Körper dann eben auch in der Lage ist, die richtigen Metaboliten zu benutzen oder wenn wir andere Herausforderungen haben, dass wir da möglichst diese Vielfalt besitzen und nicht nur einseitig, wie häufig nur auf diesen Zuckerstoffwechsel zugreifen können.
Also würdest du sagen, wenn man fastet, kräftigt das die Fastenzeit auch das Immunsystem?
Ja, absolut, absolut, weil auf der einen Seite eben diese zwei Effekte zu Trage kommen, dass man eben Entzündungsprozesse oder das Immunsystem auch ein Stück weit durch das Fasten beruhigen kann, weil eben nicht wieder eine neue postprandiale Entzündungsreaktion entsteht. Und auf der anderen Seite sieht man dann eben auch, dass durch das Fasten die metabolische Flexibilität verbessert wird und wir besser mit Energie umgehen können. Genau.
Und wenn man jetzt einkaufen geht, in einem Geschäft, auf welche Lebensmittel ist es denn besonders zu achten? Du hast schon erwähnt, für Käsepizza ist vielleicht nicht so ideal. Was gibt es noch?
Ja, ich glaube, evolutionär gesehen gibt es so gewisse Lebensmittel, auf die wir eigentlich schon ein Leben lang und das nicht erst in den letzten Tausenden von Jahren zurückgreifen, sondern wir sind natürlich in allererster Linie sind wir auch ein Allesfresser. Das heißt, wir sind natürlich in der Lage, tierische Produkte zu essen, Fisch und Fleisch. Ich denke, unsere Vorfahren kamen auch aus dem Wasser. Das heißt, auch wenn man sich zum Beispiel jetzt so Geschichten anguckt wie die Gehirnentwicklung bei uns, dann sehen wir, unser Gehirn ist voll von Omega-3-Fettsäuren. Und das heißt auch, das hat natürlich dazu beigetragen, dass wir auch, ich sag mal, ums Wasser und ums Meer herum aufgewachsen sind und gelebt haben. Und dass durch den Konsum von
Fisch.
Fisch, von Schalentieren, von Meeresfrüchten, also alles von Algen, alles, was ums Wasser auch herum lebt, dass wir dadurch profitieren und unser Gehirn auch dadurch nochmal zusätzlich gewachsen ist. Dann sind wir aber natürlich auch ja, Gemüse, Salat, Obst, also ich sag mal, alles das, was der Lebensmittelmarkt ja auch herbietet, da vor allem natürlich auch saisonal, regional einfach auch nicht nur die klassischen 10 Lebensmittel zurückgreifen, die man so kennt, sondern da auch sich mal inspirieren lassen, mal auch andere Sachen ausprobieren, weil ich glaube, auch das ist so ein Thema, was Ernährung anbetrifft, das ist unser Körper gerne hat, wenn er auf möglichst viele verschiedene Faserstoffe zurückgreifen kann, dass unsere Vitamine abgedeckt werden und so weiter und so fort. Und letztendlich vor allem, und darum geht es ja in erster Linie, möglichst unverarbeitet. Ich glaube, das ist vor allem das, worum es geht. Das heißt, alles, was verarbeitet ist, hat meistens irgendwelche Zusatzstoffe, hat irgendwelche Zutaten, die unser Körper noch nicht lange kennt, sei es jetzt Zucker, sei es aber auch, ich sag mal, andere Eiweiße, wie jetzt zum Beispiel Gluten oder sei es Caseine, das heißt so Lebensmittel wie Getreide, wie auch Milchprodukte zum Teil mit Casein. Das sind halt einfach Lebensmittel, die wir halt erst seit, ja, ich sag mal, 10.000 Jahren vielleicht zu uns nehmen, konsumieren. Und jetzt gerade in den letzten 100 Jahren durch die Art und Weise, wie wir das auch herstellen, sich da nochmal einiges verändert hat. Und dass zum Teil eben auch so gesehen immunogene Substanzen beinhalten. Und das heißt, wir sehen dann auch, dass wenn jemand, ich sag mal, viel Getreideprodukte, viel Milchprodukte zu sich nimmt, dass der auch häufig über so niedriggradige Entzündungen klagt und sich dann müde fühlt und eben das, was wir schon besprochen haben. Und wenn man dann mal solche Lebensmittel weglässt, sieht man häufig, das mache ich auch sehr gerne, dass ich meinen Patienten sage, Mensch, wenn ich das Gefühl habe, dass Getreide und Milchprodukte ein Problem sind, lass das mal 2 Wochen weg und es sind viele, die dann sagen, Mensch, es ist Wahnsinn, ich schlafe besser, ich fühle mich morgens fitter, ich habe den ganzen Tag über mehr Energie. Es ist natürlich dann viele, die dann sagen, aber ich weiß dann gar nicht so richtig, was ich essen soll. Dann brauchst du natürlich da auch eine entsprechende Anschlussberatung, dass man auch aufzeigt. Also der Supermarkt hat schon viel auch zu bieten in Form von tierischen Produkten, in Form von Gemüse, Salat, Obst, Nüssen und so weiter, wo man doch mehr draus machen kann, als viele denken. Aber ja, wenn man auch mal durch den Lebensmittelmarkt geht und mal versucht, komplett zuckerfrei sich zu ernähren, dann wird man gar nicht viele Produkte finden, weil selbst so Sachen wie Sauerkraut oder wie, keine Ahnung, haben halt immer irgendwelche Zusatzstoffe und das denkt man ja häufig nicht. Und von dem her, also so, ich glaube, evolutionär stand schon immer vor allem tierische Produkte, Obst, Gemüse, Salat, Nüsse, das sind so die Sachen, wo wir dann auch sehen, dass die postprandiale Entzündungsreaktion tendenziell geringer ausfällt als eben diese verarbeiteten, zuckerreichen Nahrungsmittel.
Viele Nahrungsmittel, die du genannt hast und die auch eine Entzündung auslösen, sind überwiegend auch vegetarische Lebensmittel. Sind Vegetarier auch besonders gefährdet für so eine stille Entzündung? Gibt es da einen Zusammenhang?
Also ich denke schon, meine Erfahrung sagt mir ja ganz klar. Ich weiß, dass es natürlich auch heutzutage da ja einige Kontroversen gibt. Das ist natürlich, ich bin mir durchaus bewusst, dass wir auch was fürs Klima machen müssen und so weiter und so fort. Und natürlich kann auch, ich sag mal, das 2-Euro-Schnitzel vom Lidl oder von wo auch immer, das kann nicht gesund sein. Das heißt, auch da müssen wir natürlich ganz klar sagen, dass so Massentierhaltung und so weiter uns auch nicht die Nährstoffe liefern, die wir brauchen. Aber grundsätzlich ist meine Erfahrung schon ganz klar, dass ich auch hin und wieder Vegetarier und Veganer bei mir in Behandlung habe. Und dass die eben genau solche Symptome von Müdigkeit, von Energielosigkeit, teilweise auch ganz komische Symptome, die man gar nicht so richtig einsortieren kann. Und wenn man dann eben auch mit denen mal versucht, darüber zu sprechen, Mensch, versuch doch mal wieder ein bisschen mehr auch tierische Produkte in deinen Alltag zu verwenden, dass dann auch diese Symptome sich relativ schnell wieder bessern und dass sie wirklich sagen, ja, ich schlafe besser, ich fühle mich besser, es geht mir einfach besser. Von daher mache ich schon die Erfahrung, dass das definitiv ein ganz klares Ja ist. Und wie gesagt, es sind auch so Sachen wie unser Gehirn besteht einfach aus Omega-3-Fettsäuren. Und wenn wir ich sag mal, versuchen, diese Omega-3-Fettsäuren aus Hülsenfrüchten, aus Soja und aus was weiß ich nicht herzubekommen. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer gut geht. Und ich habe jetzt in meinem Umkreis keinen, der sich langfristig damit gut gefühlt hat. Vielleicht gibt es sicherlich da draußen noch Leute, die sagen, bei mir funktioniert das gut. Da sind wir natürlich auch alle ein bisschen unterschiedlich und man kann nie sagen, dass das eine für alle richtig ist, aber meine Erfahrung sagt schon ganz klar, dass Vegetarier und Veganer trotz Supplementierung und trotz ja, Ernährungsergänzungen oder ja, Supplemente-Einnahme, dass die das auf Dauer mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Ja.
Wie stehst du allgemein zu Nahrungsergänzungsmitteln? Sind die sinnvoll? Wenn ja, Omega-3-Fettsäuren oder welche würdest du da grundsätzlich empfehlen?
Ja, grundsätzlich, das ist natürlich auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt die letzten paar Jahre auch immer mehr befasst und auseinandergesetzt habe. Ich bin immer ein Fan davon, Nahrung als Medizin einzusetzen. Und das, was wir über die Nahrung aufnehmen können, das glaube ich nicht, dass wir das in der Lage sind, über Nahrungsergänzungsmittel zu bekommen. Ich denke aber auch, wenn es halt einen Mangel gibt, dann ist es definitiv besser, auch über Nahrungsergänzungsmittel das zu kompensieren, als wenn wir dagegen nichts machen. Und es gibt natürlich in unserer Gesellschaft so Klassiker wie jetzt zum Beispiel Vitamin D, was man häufig sieht, wenn das gemessen wird, wo wir definitiv einen Mangel haben. Ist das jetzt etwas, was man als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen soll, was einen Riesenunterschied macht? Ja, es ist, also ich würde empfehlen, in die Sonne zu gehen und lieber die Sonne zu konsumieren, weil das ist natürlich deutlich effektiver. Und wenn jemand einen Omega-3-Fettsäurenmangel hat, dann würde ich definitiv empfehlen, tendenziell mal ordentlich Fisch zu essen und natürlich dann auch am besten Fall irgendwo, wo man weiß, woher das kommt, wo es einfach eine gute Qualität auch hat. Und wenn jemand im Leistungssport aktiv ist und sowieso ja, einen höheren Bedarf hat und weil er auch einfach durch die Belastung schon, ich sag mal, auch eine höhere oxidativen Stressniveau hat, dann würde ich definitiv da auch empfehlen, mit Nahrungsergänzungsmitteln zu arbeiten, in Form von Vitaminen, von Multimineralien und so weiter. Also das kann man machen. Ich denke auch, dass es so als Quick Win immer mal gerade bei Menschen, die Energieprobleme haben, gut funktionieren kann, dass man da einfach in Form von Ribose oder in Form von Aminosäuren, dass man dort zumindest mal einen merklichen Unterschied bekommt und dass sie sagen, ja Mensch, ich fühle mich besser damit und mir geht es irgendwie besser, dass sie dann halt auch in der Lage sind, ich sag mal, solche ja langwierigeren Interventionen umsetzen zu können, wie zum Beispiel die Ernährung umzustellen oder wie sich mehr zu bewegen oder wie zum Beispiel auch ja Sitzunterbrechung einzubauen, dass wir halt auch was gegen den sitzenden Lebensstil machen, weil das sind dann letztendlich auch die Schritte, die, glaube ich, langfristig effektiv sind.
Denkst du, gerade die stille Entzündung und die Behandlung von der stillen Entzündung lässt sich auch in den Physiotherapiealltag einbauen? Wenn ja, wie machst du das in deiner Praxis?
Meinst du jetzt uns als Therapeuten oder?
Genau.
Ja, also was ich zum Beispiel ganz gerne auch natürlich mit Patienten bespreche, aber auch selber für mich mache, das ist auch so ein anderes Thema, ist zum Beispiel Sitting Breaks, also Sitzunterbrechungen, dass wenn man jetzt irgendwie mal eine längere Zeit gesessen hat oder sei es auch, manchmal hat man auch mit Patienten, je nachdem in welchem Rhythmus man arbeitet, manche haben 20 Minuten, manche haben 30 Minuten, manche haben eine Stunde. Dass man auch dazwischen dann halt mal kurz sagt, okay, wir stehen jetzt mal auf und wir machen mal eine Sitzunterbrechung und wir versuchen mal den Puls richtig hochzufahren, dass man mal in die tiefe Kniebeugeposition geht oder dass man Hampelmänner macht oder ein paar Liegestütz, um einfach mal den Puls kurzzeitig richtig hochzufahren, um kurzzeitig quasi für ja, Versorgung des Blutes zu generieren, dass einfach die Versorgung wieder besser hergestellt wird, dass man auch quasi dadurch ein Stück weit das Immunsystem auch wieder beruhigt, weil das Immunsystem ist natürlich auch da evolutionär gesehen, unser Immunsystem kommuniziert quasi auch mit unseren Muskeln und in dem Moment, wo wir natürlich sitzen, weiß natürlich das Immunsystem auch, oh, jetzt quasi laufen wir nicht mehr weg vor Gefahr. Das heißt, Bakterien, Viren und so weiter könnten quasi in uns eindringen. Und sobald wir dann quasi wieder uns aktiv bewegen, weil das ist ja letztendlich auch ein Stück weit evolutionärer Schutzbewegung, dass wir vor Gefahr weglaufen. Früher war es der Säbelzahntiger, mit dem haben wir es heutzutage weniger zu tun. Aber das beruhigt auch eben ein Stück weit das Immunsystem. Und langes Sitzen sorgt dann eben auch da wieder für solche stillen Entzündungen. Und das, finde ich, kann man gut über Tag einbauen. Also ich mache das eigentlich mit jedem Patienten, dass ich das Prinzip von zum Beispiel von Sitzzeit und Sitzunterbrechungen erkläre, was das mit dem Körper macht und dass man dann sagt, okay, alle halbe Stunde, vielleicht mal eine Minute aktiv, alle dreiviertel Stunde dann schon mal 2 Minuten und alle Stunde dann mal wirklich 5 Minuten aktiv, dass man richtig merkt, die Körpertemperatur steigt an, vielleicht kommt man sogar ein kleines bisschen ins Schwitzen und die Muskeln brennen. Und also es darf wirklich unsympathisch sich anfühlen. Es darf auch ein bisschen wehtun, weil dann haben wir nämlich genau die Effekte erzielt, die wir haben wollen, dass der Körper auf unterschiedliche Metaboliten zurückgreifen muss, dass wir das Immunsystem beruhigen und ja, dass wir uns natürlich auch vital und frisch fühlen.
Das sind natürlich sehr gute Tipps und ich hoffe, dass die Patienten, die jetzt zuhören, das auch versuchen, in Alltag umzusetzen. Also würdest du sagen, dass der Bewegungsstress grundsätzlich sehr positiv ist?
Absolut. Also ich glaube, an zu viel Bewegung leiden die allerwenigsten. Ich glaube, es wäre schön, wenn wir mehr von diesen Leuten in unserer Praxis haben. Meistens haben wir es eher mit den Leuten zu tun, die sich zu wenig bewegen oder dann vielleicht auch sich nicht ihrem Niveau entsprechend bewegen. Das heißt, wenn sie sich dann bewegen, dann denken sie noch immer daran, wie sie damals mit 16 mal im Sportunterricht gut ausgesehen haben. Und aber dass sich in den Jahren danach dann ohne Bewegung sich der Körper ein bisschen angepasst hat und man vielleicht mit einem etwas niedrigeren Niveau beginnen sollte, das ist definitiv ja absolut was wir tagtäglich erfahren. Und Bewegung ist natürlich etwas, was ich glaube, das steht nicht zur Debatte. Also das ist etwas, was auf der anderen Seite natürlich, und das muss man natürlich auch sagen, wir sind heutzutage die Evolution, wir haben eine Couch zur Verfügung, der Kühlschrank ist voll. Also ich sage mal, für viele ist halt Bewegung nicht mehr erstrebenswert, weil das Gehirn sagt, ich brauche Energie. Die ist im Kühlschrank und wenn ich auf der Couch bin, dann verbrenne ich halt, dann verbrennt niemand anderes Energie. Also das ist halt so ja, jedes Tier würde mit uns tauschen wollen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, und das sehen wir alle, wenn wir uns regelmäßig bewegen und dann fühlen wir uns einfach auch gut. Und dann ist es dann ist auch Gesundheit gewährleistet. Ich denke, das ist vor allem das höchste Gut, was wir haben im Leben, ist Gesundheit. Und dafür können wir eine Menge tun. Und das soll auch ja letztendlich so ein Stück weit auch bei stillen Entzündungen die Quintessenz sein, dass wir halt dagegen eine Menge machen können und dass wir quasi ein Stück weit auch unser eigenes Glückes Schmied sind und dass wir es halt in die Hand nehmen müssen.
Und hast du noch zwei, drei abschließende Worte, die du gerne deinen Patienten mitgeben würdest?
Ich glaube, letztendlich, jeder muss das Leben leben, was wir leben wollen. Und ich glaube, aus dem Gesundheitsberuf haben wir natürlich immer viele schlaue Tipps. Aber ich glaube auch, dass dann natürlich auch viele Ängste draußen entstehen können. Und ich glaube, dass es halt unsere Aufgabe ist, auch diese Ängste zu nehmen. Und indem wir das auch vernünftig erklären, indem wir Leute auch motivieren, mehr für ihre Gesundheit zu tun, weil ich glaube, dass es schon eine Richtung ist. Wir werden immer älter, aber und die Zeitspanne ohne chronische Erkrankung, die wir in diesem Leben erfahren, wird halt geringer. Und ich glaube, wir können dafür eine Menge tun, dass wir auch dieses Schiff, sage ich mal, umdrehen und dass wir aktiv das Steuerbord ergreifen und dann auch in die Richtung segeln, in die wir uns das vorstellen. Und dabei möchte ich natürlich die Leute ermutigen und dabei helfen, das zu erreichen.
Vielen Dank, Lennart, für deine Zeit und deine Expertise. Ich hoffe, viele konnten einiges mitnehmen zum Thema stille Entzündung und vor allem, was man dagegen tun kann und das Verständnis, wie man damit umgeht im Alltag.
Diesmal,
Diesmal
ja.
war die Episode eher über ein anderes Thema, Ernährung, aber auch einschließlich Bewegung. Und ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Hinterlasst ein Abo, ein gefällt mir. Und ich hoffe, dass ihr wieder bei dem nächsten Podcast einschaltet. Vielen Dank.
Danke, Eva.